Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext für unseren heutigen Palmsonntag lese ich aus dem Hebräerbrief Kapitel 13, die Verse 9 bis 14. Hebräer 13, 9 bis 14. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umhertreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Nicht durch Speisen, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Hütte dienen. Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde durch den hohen Priester in das Heiligtum getragen wird, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Liebe Geschwister, die Predigt habe ich überschrieben, in Jesu Fußstapfen gehen. Wir sind in der fortgeschrittenen Passionszeit, wir feiern heute Palmsonntag, eine Woche vor Ostern, 5 Tage vor Karfreitag. Jesus ist auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, um in der Stadt Davids einzuziehen. Aber es ist nur äußerlich ein Weg hinauf. In Wirklichkeit ist es ein Weg ganz tief hinunter. Dieser Weg hinunter hat ja schon mit der Geburt Jesu begonnen. Gottes Sohn wird Mensch und beugt sich zu uns herab in unsere Not, in unser Elend, in unsere kleine, schmutzige und sündige Welt. Was für eine unglaubliche Erniedrigung. Denn Religionen ist das schlechterdings unvorstellbar. Umgekehrt können Sie sich denken, dass der in Sünde gefallene Mensch den göttlichen Funken in sich entdeckt und sich nun selbst durch gute Werke oder vielleicht durch Meditation vergöttlicht, selbst zu Gott macht, emporarbeitet. Das ist der Weg der Religionen. Aber dass Gott sich vermenschlicht, dass der Vollkommene und Reine in unsere Unvollkommenheit kommt, in der ganzen Hingabe seiner Existenz und unsere Unreinheit teilt, das ist einmalig in der Welt. Und dieser Weg hinunter setzt sich nun in der Taufe Jesu fort. Gottes Sohn beugt sich unter unsere Schuld. Er nimmt nicht nur an unserer Schuld Anteil, in einem wie auch immer gearteten Mitgefühl. Er nimmt unsere Schuld auf sich. Der von keiner Sünde weiß, macht sich selbst zur Sünde der Welt, der ganzen Welt. Und dieser Weg hinunter geht jetzt seinem Abschluss entgegen. Gottes Sohn gibt sich in die Hände der Menschen und stirbt für uns am Kreuz von Golgatha. Dazu zieht er ein in Jerusalem. Und dann fällt der Blick auf Golgatha. Hier draußen vor dem Tor wird das Heil der Welt vollbracht. Hier draußen vor dem Tor heiligt sich der Herr das Volk seines Eigentums. Hier ist der Ort der Versöhnung, draußen vor dem Tor, nicht am Altar der Stiftshütte oder des Tempels. Denn das Wesentliche leisten die Opfer, die dort dargebracht werden, nicht. Diese Tieropfer können keine Erlösung schaffen. Sie sind ja nur Hinweise auf das Versöhnungsopfer, das Christus selbst als das vollkommene Lamm Gottes darbringt. Wir werden da verschiedentlich noch drauf zurückkommen. Und deshalb sagt Vers 9, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Nicht die Opfer des alten Bundes schaffen Erlösung, sondern allein die Gnade, die sich am Kreuz von Golgatha offenbart. Die Adressaten des Briefes waren ja Judenchristen, wie der Titel des Briefs an die Hebräer zeigt. Diese Christen, die aus dem jüdischen Volk zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten, standen in der besonderen Gefahr, wieder in jüdische Gesetzlichkeit zurückzufallen. Vor allem hinsichtlich der jüdischen Opfer und der damit verbundenen Speisen. Bei den von Gott im Alten Testament gebotenen Opfern ging es ja nicht nur darum, Tiere dem Herrn zu opfern. Diese Opfer waren meistens gleichzeitig große Feste für alle Beteiligten. Denn bei den meisten Opfern wurde der Großteil des Opfers nicht verbrannt, sondern gegessen. Zuerst bekamen die Priester das ihnen genau zugeschriebene Anteil, aber der größte Teil ging in der Regel an den Opfernden selbst und an seine Familie. Und mit dem Fleisch, das er nun vom Opfertier bekam, feierte er in der Gegenwart Gottes in der Nähe des Tempels oder der Stiftshütte ein Fest. Hier sollte das Volk reichlich essen im Zusammenhang dieser Opfer und so die Güte und die Fürsorge Gottes leibhaftig erfahren und feiern. Gott will, dass die Menschen, die ihm vertrauen, Leben und Freude die Fülle haben. Und das greift nun Vers 10 auf. Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Hütte dienen. Einen Altar, von dem sie nicht essen dürfen. Es gibt, wenn ich es richtig überblicke, zwei Opfer im Alten Bund, von denen nichts gegessen werden durfte, gar nichts. Da ist zum einen das Brandopfer. Das Brandopfer wird vollständig auf dem Altar für Gott verbrannt. Aus einem guten Grund, das Brandopfer ist das Symbol der Hingabe. Nichts soll zurückgehalten werden, alles gehört ganz und gar und vollständig Gott. Und deshalb darf von diesem Opfer nichts, keine Faser gegessen werden. Alles verbrennt für den Herrn. Das Brandopfer haben wir übrigens im Neuen Bund auch. In seiner eigentlichen inhaltlichen Weise, wofür das alte testamentliche Brandopfer steht. Nämlich in der ganzen Hingabe der Nachfolge Jesu Christi, dass wir nichts von unserer Existenz, nichts von unserem Leben für uns zurückbehalten sollen, sondern in der Nachfolge Jesu unser ganzes Leben für ihn einsetzen und hingeben. Das zweite Opfer, von dem nichts gegessen wird, ist das größte und wichtigste Opfer im jüdischen Festkalender überhaupt, nämlich das Versöhnungsopfer. Vom Tier, das als Versöhnungsopfer dargebracht wird, wird nur etwas vom Blut vom hohen Priester in den Tempel hineingebracht. Er besprengt damit den Deckel der Bundeslade und der ganze Rest des Tieres kommt hinaus draußen vors Lager und wird draußen verbrannt. Das hat seinen guten sinnbildlichen Grund. Denn auf diesem Opfertier liegt nun sinnbildlich die Sünde des Volks. Es wird für die Sünde des Volks dargebracht und die Sünde muss hinaus. Und das Verbrennen ist hier nicht Opfer, sondern Vernichten, Gericht. Wir denken an Achan. Achan, der bei nach der Schlacht von Jericho gut das unter dem Bann stand, an sich gebracht hat. Er wird überführt und er wird mit seiner Familie, nicht nur er selbst, die ganze Familie, mit seinem gesamten Hab und Gut verbrannt, draußen vor dem Lager. Das Unreine soll im Volk Gottes keinen Platz haben. Das macht Gott damit in ganzer Deutlichkeit und Schärfe klar. Und deshalb wird das Versöhnungsopfer ganz, abgesehen von dem bisschen Blut, das in den Tempel kommt, ganz draußen vor dem Tor verbrannt. Von diesem Opfer darf nicht ein einziges Häppchen gegessen werden, nicht von den Priestern und auch nicht vom Hohenpriester. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, beim Opferlamm Jesu ist es ganz anders. Er hat seinen Leib gegeben, er hat sein Blut vergossen für uns, damit unsere Schuld weggenommen ist. Und von diesem Opfer, von diesem Altar dürfen wir essen. Das feiern wir in jedem Abendmahl. Wer aber noch im alten Bund hängt, wer seine Hoffnung nicht auf die Gnade in Jesus Christus setzt, sondern auf überholte jüdische Bräuche und Riten, der hat kein Recht vom Altar des neuen Bundes zu essen. Der Begriff Altar ist zwar missverständlich, manche meiden ihn, deshalb, denn natürlich wird kein Opfer dargebracht oder unblutig wiederholt. Der Altar erinnert uns zum einen an Golgatha.
Und deshalb steht auf dem Altar
das Kreuz als Sinnbild für den Ort, an dem Jesus das erlösende Opfer ein für allemal gebracht hat. Und zum Zweiten dürfen wir an diesem Tisch zusammenkommen, um tatsächlich vom Opfermahl zu essen, vom Leib und Blut des Opferlammes Jesus Christus. Und damit zeigt der Hebräerbrief wieder einmal, was überhaupt sein Ziel ist, wie überwältigend der neue Bund den alten Bund überbietet. Während im alten Bund nicht einmal die Priester vom Versöhnungsopfer essen dürfen, wir dürfen's. Und ich denke, in der Vorbereitung habe ich darüber nachgedacht, das hat auch darin seinen guten Grund, dass im alten Bund vom Versöhnungsopfer nicht gegessen werden durfte. Das dürfte ein Hinweis darauf sein, dass dieses Opfer ja noch keine wirkliche Versöhnung vollbracht hat. Das Volk blieb in seiner Sünde vom Herrn getrennt. Es ist ja nicht mehr als ein Sinnbild, ein Hinweis auf das Opfer, das eines Tages erst wirklich die Versöhnung schafft. Aber nachdem Jesus am Kreuz sein Leben gegeben hat für uns, ist die Sünde aus der Welt geschafft, ist der Mensch mit Gott versöhnt und jetzt hat er Zugang zu Gott und auch zum Versöhnungsopfer. Aber eben nur für die gilt das, die ihre Hoffnung allein auf Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland setzen. Und damit ist der Tisch, der Altar, vor allem ein Tisch der Gemeinschaft. Er ist ein Tisch der Gemeinschaft, der Gemeinde miteinander. Wenn Gemeinde Jesu am Altar zusammenkommt, dann feiert sie, dass sie durch einen Geist zu einem Leib zusammengeführt ist. Geschwister, die miteinander auf dem gleichen Weg der Herrlichkeit entgegen sind, einander zum Trost, zur Stärkung, zur Hilfe, zur Freude. Und ein Tisch der Gemeinschaft mit dem Herrn. Kommt die Gemeinde Jesu mit ihrem Herrn zusammen, darf fühlen und schmecken, darf essen und trinken, leiblich erfahren, dass sie mit dem Herrn eins ist. Was ganz Großartiges, was Gott uns da gegeben hat. Aber damit markiert der Altar auch eine scharfe Trennungslinie. Denn es darf eben nur der kommen, der wirklich zum Herrn gehört. Nicht zu irgendeiner bestimmten Gemeinde, das entscheidet sich am Altar nicht, sondern zum Herrn. Dieses Geschehen am Altar, das trennt Christus, den Messias, von seinem Volk. Sie haben ihn hinausgebracht. Und dieses Geschehen trennt die Gemeinde von der Welt. Das ist der zweite Hauptteil, den der Hebräerbrief in diesen Versen entfaltet. Zunächst wird der aus dem Volk Gottes hinausgestoßen, der für die Sünder als Opferlamm stirbt. Das entspricht zunächst einmal durchaus der Ordnung des alten Bundes. Vers 11, denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde durch den hohen Priester in das Heiligtum getragen wird, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Es waren ja zwei Tiere, die hier beim Versöhnungstag eine Rolle gespielt haben. Zunächst war es der Sündenbock. Dem wurde sinnbildlich die Sünde des Volkes durch Handauflegung übertragen. Damit wurde die Sünde auf ihn gelegt und dann wurde er aus dem Lager hinaus in die Wüste gejagt. Wieder der Gedanke der Trennung. Die Sünde hat keinen Platz im Volk Gottes. Sie muss hinaus. Und dann eben das besagte Versöhnungsopfer, das ebenfalls für die Sünde steht und außerhalb des Lagers verbrannt wird. Und deshalb muss auch Jesus, das Opferlamm Gottes, hinaus. Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Er ist jetzt der Schuldige, der in der Taufe die Sünde der Welt auf sich genommen hat und der nun nach der Ordnung des alten Bunds außerhalb des Lagers umkommen muss. Und so stirbt er draußen vor den Toren Jerusalems. Es hat eine eminente Bedeutung, dass Golgatha außerhalb Jerusalems liegen muss. Und damit war er getrennt und ausgeschlossen aus der Heilsgemeinschaft Israels. Die Sache hat nur eine einzige tragische Komponente, dass Israel damit seinen Retter, seinen Messias, ausgestoßen hat. Indem Israel Jesus hinausbringt vors Tor, trennt sich's nicht von seiner Sünde, denn es ist halsstarrig und unbußfertig. Es trennt sich von seinem Gott. Der Heilige Gottes hat keinen Platz in seinem Volk. Und diese Tatsache der Trennung bleibt nicht auf Jesus beschränkt. Sie gilt auch für seine Gemeinde. Auch die Gemeinde kann nicht Jesus nachfolgen und zugleich im alten Bund bleiben. Wie ihr Herr, so hat auch die Gemeinde draußen vor dem Lager ihren Platz. Deshalb Vers 13, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Nach Adolf Schlatter ist dieser Vers 13 die direkte Aufforderung an die Judenchristen, trennt euch vom alten Israel. Ihr habt mit dem Alten nichts mehr zu schaffen. Wollt ihr in dem Jerusalem zurückbleiben, nachdem Jesus aus demselben gegangen ist? Scheidet euch von der ungläubigen Judenschaft, ertragt es willig, dass euch euer Volk die Tür weist und euch nicht mehr zu seinen Gliedern zählt. Und Schlatter fügt hinzu, allerdings wirft dieser Ausgang Schmach auf sie. Sie zogen aus als die Abgefallenen, als die Verächter des Gesetzes und die Verräter an ihren Brüdern und an ihrem Gott. Hinaustreten, eintreten in die Nachfolge, das heißt immer auch eintreten in die Nachfolge des Leidens, des Schmachtragens. Der Weg der Nachfolge Jesu kann grundsätzlich kein anderer sein als der Weg, den Jesus selber gegangen ist. Er hat uns durch sein Sterben heilig gemacht, sagt unser Text. Er heiligt sich sein Volk. Und wir wissen, heilig machen heißt nichts anderes als aussondern aus dieser Welt für ihn. Das Lager ist deshalb nicht nur Jerusalem. Das Lager ist nicht nur das Volk des alten Bunds. Das Lager ist die ganze gottfeindliche Welt. Die ganze Bibel Alten und Neuen Testaments mahnt uns hier zu einer doppelten klaren Trennung. 2. Korinther 6, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Wir sind gerufen zur Trennung von den Ungläubigen außerhalb der Gemeinde und wir sind gerufen zur Trennung von den Ungläubigen innerhalb der Gemeinde. 1. Korinther 5, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Huren. Das meine ich gar nicht von den Huren dieser Welt oder von den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Nun aber habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit jemand zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Hurer. Das ist für die Gemeinde Jesu auch eine Kirche, die nicht zu Christus gehört. In unserer Neuwiedergemeinde hatten wir vor Jahren in den Bibelabenden die Offenbarung 17 besprochen. Zwei Kapitel hat die Offenbarung der Hure, der Hure Babel, der falschen, der abgefallenen Christenheit gewidmet. Der Kirche, die trunken ist vom Blut der Heiligen. Und wir wissen, es heißt dann in Kapitel 18, Vers 4, geht aus von ihr. Klare Trennungen und Abgrenzungen, oder um es mit unserem Begriff zu sagen, Auszüge, sind aus mehreren Gründen nötig. Sie bewahren vor der Mitschuld. So begründet es Offenbarung auch in diesem Zusammenhang, damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Wer sich nicht zeitig genug von der Sünde trennt, deutlich genug distanziert, kann an ihrer Schuld mitschuldig werden. Und dazu gehört, dass der Ruf der Gemeinde und ihres Herrn geschädigt wird durch Etikettenschwindel, wenn sich das Wahre mit dem Unwahren verbindet. Wenn sich Menschen Christen und Kirche nennen und im Namen Jesu greuliche Schandtaten vollbringen, dann schädigen sie die Ehre ihres Herrn. Und das erschwert ungeheuer die glaubwürdige Verkündigung des Evangeliums. Deshalb haben besonnene Christen immer vor der Vermengung mit der Unwahrheit gewarnt. Im kirchlichen Bereich war das immer ein Thema um den Kirchentag. Sollen und dürfen fromme Christen und bibeltreue Werke am Kirchentag mit teilhaben? Die einen haben es befürwortet und gesagt, wir wollen auch auf diesem gottlosen Treiben die Stimme des Evangeliums hören lassen. Aber die anderen hatten recht, die gesagt haben, nein, da haben wir nichts zu suchen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. In diesem gottlosen Treiben haben wir als Gemeinde Jesu nichts zu suchen und dürfen nicht durch unser Mitwirken als frommes Feigenblatt erscheinen. Dann wird's für diejenigen, die kommen, nicht mehr scharf genug erkennbar, was hier alles schief geht. Oder denken wir, ich sag's ruhig mal so, an Ulrich Parzani, der durch seine Mitwirkung an den Miteinander für Europa-Tagen enormen Schaden hervorgerufen hat, weil sich die Wahrheit von der Unwahrheit nicht mehr deutlich trennt. Und eine ungeheure Irritation durch die Gemeinde Jesu geht dadurch. Klare Trennungen sind nötig zur eindeutigen Orientierung. Das kennen wir aus dem Alltag. Man macht am Straßenrand weiße Markierungen, damit dem Autofahrer auch bei schlechter Sicht klar ist, wo die befestigte Fahrbahn aufhört und wo gefährliches, unsicheres Gelände beginnt. Klare Trennungen sind für uns und für andere solche weißen Fahrbahnmarkierungen, die helfen sollen, nicht auf unsicheres Terrain abzugleiten und Schiffbruch zu erleiden. Das Hinausgehen hat aber noch einen weiteren Sinn. Der Hebräerbrief redet vom Lager. Das griechische Wort, das hier steht, ist eigentlich ein militärischer Fachbegriff. Das ist das befestigte Lager. In der Apostelgeschichte steht der gleiche Begriff mehrfach für römische Kasernen. Das heißt, das Lager steht ganz betont auch als Ort der Sicherheit, des Schutzes und der Geborgenheit. Wer in der Nachfolge Jesu steht, kommt also nicht umhin, den geschützten Raum zu verlassen und hinauszutreten ins freie Feld, wo ihm der Wind des Zeitgeistes und der Widerstand der Gottlosen ins Gesicht bläst. So wie sein Herr verachtet war, so wird auch der Jünger Verachtung tragen müssen. So wie sie ihm ins Gesicht gespuckt haben, so müssen auch wir damit rechnen. Es fällt uns nicht leicht, diese Schmach anzunehmen. Man möchte lieber wohlgelitten sein in dieser Welt. Aber Schlatter weist darauf hin, es war die Schmach des Christus, die sie damit trugen. Dieselbe Schmach, die Christus trug. Das wandelt sie in Ehre um. Wir müssen das immer wieder neu lernen. Die Schmach Jesu zu tragen ist eben keine Schmach, sondern Ehre, wie es die Apostel begriffen hatten. Wir lesen Apostelgeschichte 5. Sie gingen aber fröhlich vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, um seines Namens willen Schmach zu tragen. Diese Schmach willig leiden konnten die Jünger damals nur in dem einen Wissen, Vers 14, und damit endet der Absatz, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Suchen könnte man eigentlich noch übersetzen, erstreben wir. Nach der zukünftigen sehnen wir uns. Das heißt, das ganze Dichten und Trachten des Menschen, der zu Jesus gehört, ist eben nicht auf diese Welt gerichtet, sondern auf die zukünftige Stadt. Wer die Erfüllung seines Lebens in dieser Welt sucht, wer meint, hier wäre schon die goldene Stadt, in der alle seine Wünsche befriedigt werden müssen, der wird nicht bereit sein, sein Kreuz auf sich zu nehmen und die Schmach zu tragen. Aber niemand hat hier die bleibende Stadt. Christen wissen das und sind unterwegs zur zukünftigen Stadt, dem himmlischen Jerusalem. Deshalb ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu auch nicht die Verbesserung dieser Welt und ihrer Gesellschaft. Das hat die bibeltreue Gemeinde immer von der verweltlichten Gemeinde unterschieden. Und diese Tatsache, liebe Geschwister, hat in unseren heutigen Tagen ganz besondere Bedeutung und wird sie immer mehr gewinnen. Denn ich erlebe mit Entsetzen, wie auch das, was wir bisher als fromme, bibeltreue Gemeinden kennen, diesem Trend verfällt. Das war der große Fehler der abfallenden Kirchen in den 60er und 70er Jahren. Man hat gemeint, man müsse auf soziale Gerechtigkeit, auf Umweltschutz und auf andere Dinge, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, waren die Kernbegriffe, die Schlagworte, die neue Aufgabenbestimmung einer Kirche, die sich von ihrem Herrn getrennt hat und sich ihre Aufgaben selber gegeben hat. Und das Drama unserer heutigen Zeit ist, dass die bisher frommen Gemeinden genau den gleichen Fehler machen, Schaut mal in viele Gemeinden, auch in viele, viele freikirchlichen Gemeinden hinein und dann seht ihr, dass Klimaschutz und alle möglichen anderen Aufgaben ganz weit vorne auf der Tagesordnung von Gemeinden rangieren. Die Gemeinde Jesu hat nicht für ein besseres Klima zu kämpfen, allenfalls für ein besseres geistliches Klima. Wir haben nicht diese Welt und diese Gesellschaft zu retten. Diese Welt, sagt uns die Bibel, eindeutig geht den Bach runter. Und wir haben nicht den Auftrag, darum zu kämpfen, dass das anders wird. Wir haben Menschen zu retten, damit diese Menschen nicht mit der Welt unaufhaltsam den Bach runtergehen. Ganz gewiss hat das Evangelium auch Nebenwirkungen in der Welt. Wiedergeborene Menschen verhalten sich anders. So sollte es zumindest sein. Und wenn es in einer Gesellschaft, insbesondere unter ihren Verantwortungsträgern, viele wiedergeborene Menschen gibt, die sich nicht mehr von ihrem eigenen Dickkopf, sondern vom Heiligen Geist leiten lassen, nicht mehr ihre eigene Ehre suchen, sondern die Ehre des Herrn, dann wird das Auswirkungen haben, ganz gewiss, sonst stimmt was nicht. Das kann aber nichts an der Tatsache ändern, dass diese Welt insgesamt und die in ihr lebende Gesellschaft unter der Herrschaft Satans steht. Und wir haben keine Veränderungen grundlegend und dauerhaft zum Besseren zu erwarten. Wir haben dafür keinen Auftrag und wir haben dafür keine Verheißung. Ganz klar. Ganz im Gegenteil, unser Auftrag ist die Rettung von verlorenen Menschen aus dieser der Vernichtung und dem Endgericht Gottes entgegengehenden Welt. In dieser Welt werden wir nicht die coolen Obermacker sein, sondern die Verachteten, die Außenseiter, die Fundamentalisten. Die erste Gemeinde konnte diese Schmach tragen, weil Jesus ihr als Vorbild vor Augen stand, weil er ihr Kraft gab. Und weil sie wusste, dass ihr Weg der Nachfolge ohne diese Schmach schlechterdings nicht sein kann. Und weil sie auch wusste, dass dieser Weg der Schmach gewiss nicht ohne Segen sein wird. Und weil es der einzige Weg ist, der Zukunft hat. Eine ewige Zukunft. Wenn alle Rolls-Royce und alle Paläste dieser Welt längst Geschichte sind, liebe Geschwister, dann hat die Zukunft der Gemeinde Jesu gerade erst begonnen. Und schenke Gott, dass es die Zukunft von uns allen ist. Amen.